Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Allerseits, schön, dass ihr hier seid. Es wirkt immer so ein bisschen nicht so voll wie im ersten Gottesdienst, aber dafür sind wir unter uns und das werde ich ausnutzen und einfach persönlich reden mit euch, mit jedem von euch und ob das Gebet, was Judith gerade gebetet hat, erhört worden ist, dass Gott mich gesegnet hat und euch, das könnt ihr dann entdecken beim Mittagessen oder in den nächsten Wochen, ob ihr tatsächlich anders weiterlebt, als ihr gekommen seid heute. Das wäre mein Ziel. Alles andere wäre Ziel nicht erreicht. Von daher wollen wir direkt mal die Latte hochhängen. Warum ist das mein Ziel? Weil ich glaube, dass Gott das vorhat. Gott redet, deswegen sind wir hier. Und Gott will uns verändern, will uns weiterführen, möchte, dass wir ihm näher kommen, dass wir wachsen und mehr von dem verstehen, wer er ist. Und das wird uns verändern. Das ist meine Hoffnung. Und da ich ja schon weiß, was jetzt kommt, weil ich habe die Predigt ja vorbereitet und hat mich auch schon sehr angesprochen und verändert, bin ich zuversichtlich, dass es euch auch so geht. Und deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich auf die nächsten 30 Minuten ungefähr mit euch in der Predigt. Und fangen wir mit einer nicht ganz so coolen Nachricht an, die aber irgendwie wichtig ist und die ihr auch schon kennt, aber vielleicht nicht so präsent habt heute Morgen. Und ich will es mal in euer Bewusstsein zurückholen. Jeder von euch, jeder von uns wird eines Tages sterben. Gut, die ganze Stimmung ist dahin, ja, gerade noch und so. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die Todesrate in Deutschland gerade ist. Weiß einer, wie die Todesrate in Deutschland? Genau, 100%. Ja, also, wenn die einen noch überlegen, was eine Todesrate ist. Also, jeder Mensch wird eines Tages sterben und es betrifft auch uns. Es könnte tatsächlich, wir alle wissen, es heute passieren. Ich hoffe nicht während der Predigt. Die Wahrscheinlichkeit im ersten Gottesdienst war höher als im zweiten. Aber auch da haben alle überlebt, würde ich sagen. Aber es kann sein, wir alle wissen das, wir können rechnen damit, aber wir alle haben das erlebt, dass sowas passiert und wir alle wissen, dass wir sterben können, nur wir sind jung, die meisten von uns, ja, und wir fühlen uns jung und deswegen ist das weit weg und das, außer klar, wenn unser Opa stirbt oder Oma, dann kommt das Thema irgendwie näher oder es gibt da Situationen, wo wir merken, ja, da kommt der Tod ein bisschen nah zu uns, aber wir drängen das sofort wieder weg, weil wir wollen das nicht, das ist unangenehm. Wir wollen uns dem nicht stellen, aber es ist eine Tatsache, die wir ins Auge blicken müssen und das ist, die Bibel sagt, der Tod ist ein Feind. Ist unser Feind und wir mögen den nicht. Und deswegen leben wir in unserer Kultur, wir verdrängen das und delegieren das so weit weg wie möglich. Und sobald es irgendwie zu uns kommt, dann ist es sehr, sehr unangenehm. Aber wir haben geschafft, in unserer Kultur den Tod irgendwie auszuklammern. Wir reden nicht drüber. Wir gucken zwar 1000 Filme, wo ständig Leute abgeballert werden, aber das ist so weit weg. Das ist so unrealistisch. Und sobald es real ist, dann verdrängen wir das gerne. Wir haben heute einen Text, den wir uns beschäftigen, wo Paulus ganz offen über das Thema spricht, aber er tut das nicht so irgendwie bedrängt oder negativ, sondern er tut es ganz positiv und das finde ich spannend. Und das glaube ich, das kann das Ziel sein für uns heute, dass wir dem Thema anders begegnen werden. Das wäre mein Ziel für heute. Weil ich glaube, dass wirklich jeder in diesem Raum, und das ist die gute Nachricht, jeder, der gerade hier ist, kann ein glückliches, erfülltes Leben leben und kann zuversichtlich, fröhlich mit einem Lächeln auf den Lippen sterben. Jeder in diesem Raum, jeder, der heute Morgen hier ist, kann ein Leben leben, was fröhlich und erfüllend und glücklich ist und mit einem Lächeln auf den Lippen zuversichtlich und mutig sterben. Alles, was du dazu tun musst, damit du ein solches Leben leben kannst und wenn der Tag kommt, sei es, wenn du jung bist und krank bist mit einer wirklich schlimmen Krankheit und stirbst oder wenn du irgendwann mal alt bist und dann einfach stirbst, weil das Leben vorbei ist, wenn du mit dem Lächeln auf den Lippen sterben willst, zuversichtlich und mutig, dann kannst du drei Entscheidungen treffen, heute, die natürlich Konsequenzen haben, die weitergehen, die dich dazu führen, dass du ein solches Leben lebst. Und die drei Entscheidungen, die du treffen kannst, schauen wir uns heute Morgen gemeinsam an. Und wir fangen an, indem wir einfach den Bibeltext lesen. Wir sind in der Predigtreihe vom Philipperbrief. Und da ist Paulus, der diesen Brief schreibt, im Gefängnis und hat wirklich schon viel schlimme Sachen erlebt. Und auch Gefängnis ist nichts so super Angenehmes und schreibt trotzdem einen sehr positiven Brief, in dem er uns immer wieder auffordert, dass wir uns freuen und dass wir fröhlich leben sollen. Und schreibt über sein Leben und über seine Perspektive, wie er auf den Tod blickt. Für alle, die mitlesen wollen, Philipper 1, ab Vers 21 lese ich. Und ich lese erstmal bis Vers 26. Und alle anderen, die nicht mitlesen, können zuhören. Das sind, glaube ich, allermeisten. Ich lese so, dass wir mitdenken und mithören können. Philipper 1, der Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi und an uns heute Morgen. Da schreibt Paulus Folgendes. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich Gewinn. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Deswegen ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe, denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Schreibt Paulus an die Gemeinde. Und ich finde es einen ziemlich, ziemlich krassen Text. Und die Frage ist, ist es möglich für einen ganz normalen Menschen wie dich und mich im Jahr 2013, in dem Kontext, in dem wir leben, eine solche Aussage zu treffen? Der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Was Schönes, worauf ich mich freue, wo ich sage, der Hammer, endlich kann ich sterben. Ist es möglich, dass wir mit dem, was wir so sind, zu einer solchen Aussage kommen? Und ich glaube, es ist möglich. Es ist möglich, wenn wir drei Entscheidungen treffen in unserem Leben, die uns dazu hinführen. Die erste Entscheidung, mach Jesus so groß du kannst. Mach Jesus in deinem Leben so groß du nur kannst. Weil wenn das ja alles stimmt, was wir von Jesus glauben, was wir in der Bibel lesen, was auch Paulus hier in diesem Brief schreibt und in vielen anderen Briefen und was Jesus selber gesagt und gelebt hat, wenn das stimmt, mal angenommen, Jesus wäre wirklich der Herrscher dieser Welt. Mal angenommen, Jesus wäre wirklich am Kreuz für dich gestorben. Mal angenommen, er wäre wirklich zu Rechten Gottes und würde richten über die Lebenden und die Toten. Mal angenommen, er würde herrschen und hätte alles im Griff. Mal angenommen, es stimmt wirklich, dass alles, was existiert, was geschaffen ist, für ihn geschaffen ist, wie die Bibel sagt. Durch ihn, für ihn, zu ihm hin. Wenn das stimmt, dann überleg mal, kannst du in deinem Leben Jesus zu groß machen? Kannst du ihm wirklich zu viel Raum in deinem Leben geben? Mach Jesus in deinem Leben so groß du kannst. Das ist das, was Paulus sagt. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Wenn es stimmt, dass er der Schöpfer der Erde ist und alles im Griff hat, auch dein Leben, dann mach Jesus so groß du kannst. Zeig mir einen unglücklichen Menschen, zeig mir einen deprimierten Menschen, zeig mir einen bitteren Menschen, zeig mir einen Menschen, der voller Sorgen ist und ich zeig dir einen Menschen, bei dem Jesus noch nicht groß genug ist. Zeig mir einen Menschen, der deprimiert ist und ich zeige dir einen Menschen, bei dem Jesus noch nicht groß genug ist. Denn wenn Jesus in deinem Leben, in meinem Leben so groß wird, wie er tatsächlich ist, dann wird alles andere so klein, wie es tatsächlich ist. Im Licht der Ewigkeit, im Licht der Tatsache, dass wir einen Gott haben, der uns in Ewigkeit bei sich hat, der alles in der Hand hat, der alles unter Kontrolle hat, der alle Macht hat und der dich liebt, wird alles andere so klein, wie es tatsächlich ist. Und alle Sorgen, die du gerade hast und alle Fragen, die du gerade hast, kommen in den Kontext, wo sie hingehören und werden kleiner. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, schreibt Paulus. Darum geht's. Darum geht es Paulus und Paulus lebt das. Und deswegen kann er sagen, ich freue mich auf den Tod. Weil wenn hier schon der Inhalt meines Lebens Christus ist dann und ich jetzt schon Jesus nah sein will, dann, boah, wenn ich mal im Himmel bin, wie nah bin ich ihm dann? Und dann bin ich ja bei dem Ziel, wo ich eigentlich hin will. Machst du dir Sorgen in deinem Leben? Vielleicht über deine finanzielle Zukunft, wie das alles werden soll? Machst du dir Sorgen in deinem Leben? Vielleicht über deine Kinder oder über deine eigene Zukunft, über wie alles mal, was, wie das zusammenkommen soll? Machst du dir Sorgen um deine Gesundheit? Dann mach Jesus groß in deinem Leben. Mach Jesus so groß, wie er tatsächlich ist, wie er in deinem Leben sein sollte. Und natürlich ist das bei manchen Fragen gar nicht so einfach wie Krankheit oder tatsächlich Finanzen. Das sind ja so grundsätzliche Fragen in unserem Leben, die uns umtreiben. Und manchmal ist es ein Prozess, da müssen wir durch, da müssen wir hin. Aber wenn wir lernen, in diesen Sorgen Gott anzubeten und ihn zu sehen, als der, der ist, dann werden die Sorgen kleiner. Und der Frieden, den Gott uns versprochen hat, und die Freude, die er uns versprochen hat, die wird in deinem Leben Realität. Aber bei uns ist es am meisten so, dass die Sorgen gar nicht so groß sein dürften oder nicht die existenziellen Sorgen sind. Und trotzdem schaffen wir es, uns Sorgen zu machen in unserem Leben. Bin ich erfolgreich? Sehe ich gut genug aus? Haben mich alle lieb, die mich kennen? Ja, so, das sind die Sorgen, die wir so haben und wo wir dann anfangen, uns drum zu drehen. Und dann werden wir so selbstzentriert und dann werden wir unglücklich. Und wir werden Angst haben vor dem Sterben. Weil wenn deine Schönheit so wichtig ist, dann hast du schon Angst vorm Altwerden. Ja, und nicht nur vorm Sterben. Und wenn dir Geld so wichtig ist, dann hast du natürlich Angst vorm Sterben, weil du nimmst nichts mit. Ja, und wenn die anderen Dinge wichtig sind, die nicht Jesus heißen, natürlich werden wir dann unglücklich und machen uns Sorgen. Wir müssen aus dieser Opferrolle raus und hin, Jesus so groß zu machen, wie er wirklich ist. Weil dann wird alles andere so klein, wie es tatsächlich ist. Wenn es wirklich stimmt, dass Gott so groß ist, und dich liebt, was ist dann dein Problem? Ich habe das diesen Sommer selber wieder neu durchbuchstabieren müssen. Viele von euch wissen das ja, die mich ein bisschen kennen, dass ich diesen Sommer ein nettes Erlebnis mit einem Tier hatte im Wald. Ja, ich war joggen, ich mache ja gerne Sport und laufe hier durch den wunderschönen Oberbergischen Wald am 1. Juli. Und da kommt dieser Hund angerannt, ja, so ein kleiner, netter Border Collie Mischling und meint, er müsste mich angreifen und beißen. Ich habe erst gedacht, ich bringe ein Bild mit, aber es ist zu eklig. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse es ja, Blut und so. Ja, aber so, ich kann es euch gerne zeigen, also eine schöne lange Narbe oder mehrere Narben jetzt an meiner rechten Wade. Und so richtig schön aufgerissen, so die Haut klafft auf. Und ihr könnt euch vorstellen, tiefe Muskeln, Knochen und so. Also wirklich wunderschön, der Hund hat ganz Arbeit geleistet. Und dann sitze ich ein paar Minuten später im Krankenwagen. Der ist echt schnell in Wien, das habe ich gemerkt. Der, so eine Viertelstunde später saß ich im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Und es überkam mich diese... Ja, was heißt Sorge, aber dieses Selbstmitleid, ja. Jesus, warum ich schon wieder? Jetzt konnte ich gerade mal wieder Sport machen. Ja, ich mache gern Sport und kann eh nicht mehr so viel wegen Rücken und so. Und dann kann ich laufen und freue mich. Und dann kommt dieser Köter. Und Gott, du hast doch alles unter Kontrolle. Warum hast du ihn nicht einfach sterben lassen, bevor er mich gebissen hat? Oder was auch immer, ja. Oder das Wildschwein beißen, was da irgendwo im Wald rum. Nein, so. Und es war wirklich so Mist. Und ich hatte Sorgen. Und ich war nicht glücklich und froh und frei. Und ich musste das lernen und es hat mich ein bisschen ein paar Tage gekostet, dass ich wieder Gott preisen konnte. Sagen, okay Gott, wenn das alles stimmt mit der Ewigkeit und mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Macht, sind wir ehrlich, na und, dann habe ich halt Krücken. Ja, dann laufe ich ja wieder ein paar Wochen rum und gucke mal, wie es verhält. Und dann wird das so klein, wie es tatsächlich ist. Und es ist tatsächlich so, natürlich war es immer noch kein tolles Erlebnis und hätte ich mir den Sommer auch anders vorstellen können. Aber so what? Ja, was ist das? Wenn ich Gott anbete und ihn groß mache in meinem Leben, auch gerade in den Schwierigkeiten, und es ist ja vergleichsweise eine kleine Schwierigkeit, aber ihn groß mache in meinen Schwierigkeiten, dann wird alles andere so klein, wie es tatsächlich ist. Das ist die erste Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du glücklich leben und fröhlich sterben willst. Mach Jesus so groß, wie du kannst. Die zweite Entscheidung, sei Jesus so nah, wie du kannst. Sei Jesus so nah, wie du kannst. Wenn ich Jesus so gut kenne, wie er mich, dann weiß ich, dass er mich liebt. Dann weiß ich, dass er für mich gestorben ist. Dann weiß ich, dass es gilt. Dann weiß ich, dass alles getan ist, was getan werden muss. Und dann weiß ich, dass ich eines Tages ganz bei ihm sein werde. Weißt du das? Oder hast du manchmal Zweifel, ob das wirklich gilt? Du musst Jesus so nah sein, wie du kannst. Ihn kennenlernen, so gut du kannst. Und er wird dir diesen Frieden geben. Wir alle wissen, Beziehung ist eine Frage von Zeit. Jeder von uns weiß das. Beziehung ist eine Frage von Zeit. Für alle, die verheiratet sind oder gerne mal heiraten möchten oder alle, die Kinder haben oder so. Wir alle wissen, in allen Beziehungen, die wir haben, auch bei unseren Freunden, ohne Zeit keine Freundschaft, ohne Zeit keine Ehe, ohne Zeit keine Kinder, so wie wir sie uns vorstellen, sondern nee, werden sie irgendwie anders. Ja? Also wir merken, wir müssen Zeit verbringen, wenn wir Beziehungen leben wollen. Das wissen wir. Und ich war sehr, sehr lange Single in meinem Leben. Ich bin jetzt mittlerweile 7 Jahre verheiratet, glaube ich. Muss kurz rechnen. Und 9 Jahre mit meiner super tollen Frau befreundet. Ja. Aber davor, also ich habe die mit 27 ungefähr kennengelernt. Ja. Und viele meiner Freunde haben gedacht, ja Markus, du hast doch gar keine Zeit für eine Freundin. Weil mein Leben war ja so voll. Und wisst ihr was, mein Leben war auch voll. Ich habe viel gearbeitet, ich habe alle möglichen Sachen gemacht, hat mir auch Spaß gemacht. Mein Leben war voll. Aber dann kam sie, diese Frau, Tina, in mein Leben. Und natürlich hatte ich auf einmal Zeit. habe ich Wochenenden freigeschaufelt und nicht gearbeitet, sondern bin nach Heidelberg gefahren, wo sie zu der Zeit gewohnt hat, oder dann später nach Nordhessen gefahren und habe abends telefoniert stundenlang, bis das Ohr blutet, ja, weil ich habe mir die Zeit genommen, weil die war mir so wichtig, diese Frau. Ist es immer noch. Ja. Und wenn dir Jesus wichtig ist und wenn du das alles glaubst, was du sagst, dann wirst du Zeit mit ihm verbringen. Nicht, weil er das braucht, sondern du merkst, weil du das brauchst für die Beziehung. Und wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann wirst du diesen Frieden erleben, den er schenkt. Und die Liebe spüren, die er für dich hat. Ja, ich weiß, das Leben ist voll und ich habe halt so viel zu tun. Und ich sag dir, wir alle haben freie Zeit zur Verfügung. Unterschiedlich viel. Aber ich schätze mal, also ich schätze mal nicht, ja. Aber jeder von uns hat Zeit, jeden Tag. Sag mir, womit du deine freie Zeit verbringst und ich sag dir, wer dein Gott ist. Sag mir, wie du deine freie Zeit verbringst, die du selber wählen kannst und ich sag dir, wer dein Gott ist. Klar kannst du jeden Abend Fernsehen gucken und Wetten, das und Wer wird Millionär und was für Alpha und den ganz anderen Schrott, den ich lieber nicht erwähne, ja, kannst du machen. Aber mal ehrlich, willst du das? Willst du das? Überleg dir, mit was du die Zeit auf dieser Erde verbringen willst. Was, das ist das, was dich prägt, was dich ausmacht, was dich formt. Und wenn du fröhlich und erfüllt leben willst und zuversichtlich und mutig und mit einem Lächeln auf den Lippen sterben willst, dann sei Jesus so nah du kannst. Nichts kann dir auf dieser Seite des Todes mehr Glück und Erfüllung und Zufriedenheit geben, als die Zeit in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wir wissen das. Und wir wissen auch, dass es nicht so einfach ist. Ich ermutige dich, Entscheidungen zu treffen, die in eine gute Richtung gehen. Gestern Morgen, meine Frau ist ja weg am Wochenende, oder Freitagabend, saß ich mit meinen Kids beim Abendessen. Stimmung wie immer auf dem Höhepunkt, ja, so abends müde, albern, also die sind 5 und 3, für die, die nicht kennen, ja, super Stimmung, super Kinder. So, und irgendwie war halt Quatschstimmung und Moses kam auf die Idee, sich die Augen zuzuhalten und zu sagen, Papi, du siehst mich nicht. Ich weiß nicht, jedes Kind auf der Welt macht das, ne? Also alle die Kinder haben erreicht. Ja, jedes Kind auf der Welt hält sich irgendwann mal die Augen zu und sagt, du siehst mich nicht, ich bin weg. Hat schon mal jemand gesehen bei Kindern? Ja, ich glaube, gibt's häufiger, ja. Was ist meine Reaktion als Vater? Er sitzt ja vor mir, klar sehe ich ihn, ja. Moses, du dummer Junge, ja. Ich sehe dich, ja. Natürlich nicht, ich bin ein guter Vater, würde ich nie mal sagen. Ja, aber so, ich denke das vielleicht, aber ich sage, Moses, du bist da, ich sehe dich. Nein, du kannst mich nicht. Okay, wir sind so schlau, wir sind so erwachsen, wir sind so weit, wir würden sowas nie mehr tun. Aber wir leben doch geistlich oft ganz genauso mit Gott. Wir halten uns unsere Augen zu und glauben, Gott kann uns nicht mehr sehen. Wir halten uns unsere inneren Augen zu, wir verbringen keine Zeit mit Gott und denken, Gott ist nicht mehr da. Gott liebt mich nicht mehr, Gott ist nicht mehr in meiner Nähe. Ich weiß gar nicht, ob das alles stimmt mit Jesus und ob er mich überhaupt lieb hat, ob die Vergebung gilt. Ich spüre das alles nicht mehr. Und dann höre ich, habe so viele Gespräche mit Leuten geführt, die mir ich bin nicht so der Seelsorger, ihr merkt das schon, ja, mir erzählen, ja, dass sie Gott nicht mehr spüren. Und mit 3 Fragen kriege ich raus, ja, die verbringen auch keine Zeit mit ihm. Halten sich die inneren Augen zu und sagen, du siehst mich nicht, Gott, du bist so weit weg. Die 2. Entscheidung, die du treffen kannst, sei Jesus, so nah du kannst. Jesus verspricht dir, bleib in mir und ich bleib auch in dir. Ich bin der Weinstock, du bist die Rebe. Bleib in mir verbunden und du wirst viel Frucht bringen. Und eine Frucht ist Freude. Freude. Zuversicht. Und es gibt eine 3. Entscheidung, die du treffen kannst. Die 1. Mach Jesus so groß du kannst. Die 2. Sei Jesus so nah du kannst. Und die 3. Diene anderen, so gut du kannst. Diene anderen, so gut du kannst. In diesem Text, den wir gerade gelesen haben, ringt der Paulus wirklich sehr ausführlich mit der Frage, ob er lieber sterben oder auf der Erde bleiben soll. Abgesehen davon, dass er die Frage nicht für sich beantwortet, depressiv als Selbstmörder, sondern der kann die Frage nicht entscheiden, aber sagt trotzdem, ist so ein Gedankenspiel. Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden sollte, wenn ich mich entscheiden müsste. Und die Begründung für ihn, hier zu bleiben, dass es das Bessere ist, noch auf der Erde zu bleiben, ist nicht, ja, im Himmel wird es bestimmt nicht so cool, sondern ist die, boah, es gibt nichts Besseres als Jesus zu sein, aber ihr braucht mich noch. Ich habe noch einen Auftrag. Ich habe noch eine Berufung. Ich habe noch was vor. Ich muss noch anderen Menschen dienen. Ihr Philipper, ihr braucht mich noch. Ihr anderen Gemeinden, denen ich noch Briefe schreibe, die ich besuche und die ich ermutige, ihr braucht mich noch. Und selbst wir heute brauchen Paulus noch in dem, was er uns aufgeschrieben hat. Und ich bin froh, dass er noch ein bisschen durchgehalten hat. Ja. Und Jesus ihn erst später zu sich geholt hat. Diene anderen, so gut du kannst. Diene anderen. Auftrag, Berufung, ganz wichtige Themen, auch gerade für junge Leute. Ich höre so viele Leute, die immer fragen, was ist meine Berufung, was ist mein Auftrag? Und es ist wichtig, ihn herauszufinden. Aber ich kann dir eins sagen, im Zentrum deiner Berufung stehst nicht du, sondern Jesus und der Dienst an anderen Menschen. Und wenn du das tust und lebst, wirst du Erfüllung leben. Wir alle kennen die Bibelverse, geben ist jeder, der nimmt. Aber leben wir das auch? Glauben wir das wirklich? Das Geben, mich selber geben, das, was ich habe, geben, anderen dienen, anderen mich zur Verfügung stellen, mich glücklicher macht, als sich um mich selber zu kümmern? Paulus glaubt das. Paulus lebt das. Er ist nur da auf dieser Erde, um anderen zu dienen und um Christus groß zu machen. Vers 25. Wenn ich hier bleibe, dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, also gerade ist er im Gefängnis, aber er will ja wieder nach Philippi, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Ich finde das Wahnsinn. Ist dir das schon mal passiert, dass du sowas schreiben konntest wie Paulus? Dass, weil du bei anderen Leuten warst, weil du anderen Leuten gedient hast, weil du in Gegenwart mit anderen Leuten gewesen bist, dass sie gesagt haben, boah, weil du bei mir warst, bin ich noch stolzer auf Jesus und deswegen preise ich ihn noch mehr, als ich es vorher gemacht habe. Das ist das Ziel. Nicht, boah, Paulus, du bist ein super Typ und Paulus, du bist ja der Mörderapostel hier und du bist der Beste, den es gibt und danke, dass du noch hier unter uns bist, sondern Jesus wird größer. Wir werden noch stolzer auf Jesus, wenn wir anderen dienen und das so leben, wie Paulus das gelebt hat. Ich habe einen gewagten Satz hier aufgeschrieben. Ich lese ihn euch mal vor. Ihr könnt ja prüfen, ob er stimmt. Ja, überlegt mal, ob der zutrifft. Wann immer du dir Sorgen machst, geht es dir zu sehr um dich und zu wenig um Jesus. Wann immer du dir Sorgen machst, geht es dir zu sehr um dich und zu wenig um Jesus. Ist das zu platt? Zu pauschal? Oder stimmt's? Wenn es dir nicht mehr um dich geht, dann bist du frei. Und dann bist du fröhlich, anderen zu dienen, Jesus zu dienen und deine Berufung zu leben. Willst du glücklich leben? Willst du mutig, zuversichtlich, mit einem Lächeln auf den Lippen sterben? Dann ist das die dritte Entscheidung, die du treffen kannst. Diene anderen. Man könnte auch sagen, diene Jesus, aber diene anderen wird konkreter. Diene anderen, so gut du kannst. Mit allem, was du hast, mit allem, was du bist. Die Frage ist schon, ist das wirklich möglich? Diese drei Entscheidungen, die Paulus getroffen hat, die er lebt. Ist es wirklich möglich, dass wir das erleben? Ich glaube, es ist möglich. Paulus ist ein Vorbild und es gibt viele andere Vorbilder in der Geschichte, die das genauso gelebt haben. Und ich erlebe das auch, wenn mir das gelingt. Und es ist ein Prozess, ich bin damit nicht fertig. Ich will dahin. Aber wenn mir das gelingt, merke ich, wie die Erfüllung, der Friede, die Freude kommt. Und ich möchte euch zum Schluss ein Beispiel von einem Mann erzählen, der das irgendwie gelebt hat und der mich richtig beeindruckt hat, als ich den in der Vorbereitung entdeckt und gesehen habe. Ein Mann, der hat gelebt im Ende des 19. Jahrhunderts in Chicago, Horatio Spafford hieß der. Ich sage mal, Horatio ist einfacher. Ja? Horatio Spafford hat gelebt, Horatio Spafford in Chicago, Riesenstadt damals schon, erfolgreiche Stadt, und er war Rechtsanwalt und Immobilieninvestor. Und er war erfolgreich. Er war ein richtiger Geschäftsmann, wie man sich heute vorstellt, Immobilien und eben Rechtsanwalt. Hat ein großes Büro gehabt und viele, viele Immobilien und richtig viel Geld verdient. Er war auch Christ, ging in eine Gemeinde, hat geheiratet, hat eine tolle Frau, hat zwei Kinder. Und dann wird das Kind krank, Scharlach. War damals ein bisschen dramatischer als heute. Heute kriegen wir das irgendwie in den Griff, aber das Kind stirbt noch als kleines Kind. Und der Mann trauert um seinen Sohn. Und ich habe selber einen Sohn, wie gesagt, Augen zu und so. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass der krank wird und stirbt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist dramatisch. Er trauert und während er in der Trauerphase ist, bricht ein Feuer aus in Chicago. Und auch das war damals oft dramatischer, als es heute der Fall ist. Und ein kompletter Stadtteil wird zerstört und alle seine Immobilien verbrennen. Seine ganze Existenzgrundlage ist dahin, sein Büro ist dahin, alles ist weg. Er trauert um seinen Sohn und seine ganze Existenzgrundlage ist verloren. Und er versucht das irgendwie wieder aufzubauen und ist ein deprimierter Mann und ringt damit und trotzdem, er ist Christ und lebt mit Jesus, aber es ist eine schwere Zeit und er hat einen Freund, D.L. Moody, ein Evangelist, den viele von uns auch kennen oder irgendwie den Namen zumindest schon mal gehört haben, der sagt, Horatio, du brauchst eine Pause, nimm dir eine Auszeit, du musst hier mal raus, du musst Abstand gewinnen, du musst wieder einfach Jesus näher kommen und in deinem Umfeld schaffst du das nicht. Geh mal raus und mach mal, wir würden heute sagen Sabbat, aber geh mal raus und ich lade dich ein. Ich bin demnächst in England als Evangelist und habe dann eine Tour und evangelisiere in England und komm mich besuchen und komm einfach mit nach England mit deiner Familie und mach mal Urlaub. Und Horatio sagt, okay, gute Idee, ich muss mal raus. Ich muss noch ein paar Sachen regeln, ich kann nicht sofort weg, aber meine Frau und mittlerweile schon wieder 4 Kinder, die haben 4 Töchter, ihr zieht schon mal los und fahrt mit dem Schiff nach England, ich komme nach. Das Schiff fährt los mit seiner Frau, mit seinen 4 Töchtern und das Schiff rammt ein anderes Segelschiff, ein Eisensegelschiff, was ziemlich stark ist. Das Schiff kentert, es sinkt und alle 4 Töchter ertrinken. Die Frau kann sich retten, ist eine der wenigen Überlebenden, wird irgendwie nach England gebracht und ist in England. Er ist in Chicago, er hört von der Nachricht, dass seine 4 Kinder gestorben sind, dass seine Frau in England ist. Er bricht sofort auf, fährt ein Schiff auch nach England, um seine trauernde Frau zu trösten. Und als er über diese Stelle kommt oder an der Stelle, wo das andere Schiff gekentert ist, gibt der Captain ihm eine Nachricht und sagt, hier ist das Unglück passiert, wo deine Familie gestorben ist. Und Horatio geht in seine Kabine, setzt sich hin. Ich weiß nicht, ob er geweint hat, ob er Tränen überströmt war, aber auf jeden Fall trauernd und schreibt folgende Zeilen in sein Tagebuch. When sorrow like sea billows roll, also wenn Kummer oder wenn Leiden, wenn Schmerzen, wenn Trauer, wie große Wellen über mich rollen, auf mich zurollen, mich zu erdrücken scheinen. Whatever my lot, was immer mein Schicksal ist, was du mir zugedacht hast, Gott, thou hast taught me to say, du hast mich gelehrt zu sagen, it is well with my soul. Meiner Seele geht es wohl. Klar hat er getrauert. Ich kann mir das nicht vorstellen, sowas zu erleben, aber es gelingt ihm, die Nähe zu Jesus zu suchen, Jesus so groß zu machen, wie er ist, und diese Sätze aufzuschreiben. It is well with my soul. Ein Lied, was wir bis heute singen. Weltweit wird es gesungen. Wir singen es auch auf Deutsch und auf Englisch. Meine Seele geht es wohl. Mir geht es wohl oder mir ist es wohl in dem Herrn. Ein Mann, der das irgendwie verstanden hat, ähnlich wie Paulus. Mein Leben ist Christus. Innerhalb meines Lebens ist Christus. Deswegen ist Sterben für mich Gewinn. Und deswegen kann ich in den tiefsten Leiden, in den Schwierigkeiten eine Perspektive haben, die größer ist, eine Ewigkeit, und kann deswegen anders mit dem Leben und mit dem Sterben umgehen. Und die Geschichte geht weiter. Viele Jahre später, wie gesagt, haben wieder 2 Kinder bekommen, stirbt nächster Sohn wieder an Scharlach. Also der hat insgesamt 6 seiner 8 Kinder verloren, ja, durch verschiedene Unglücke. Aber sie haben wieder angefangen und sie sind immer nach Jerusalem gegangen und haben in Jerusalem eine Immobilie gekauft. Ich habe es gelesen, ein Hotel, es gibt bis heute dieses Gebäude, immer noch im Familienbesitz von der Familie Spafford. Und die haben es gegründet als eine Kommunität, eine Lebensgemeinschaft von Christen, haben eine Kommunität gegründet, um den Ärmsten der Armen, damals in den Wirren des Ersten Weltkriegs in Israel, in Jerusalem, zu helfen. Und sie haben keinen Unterschied gemacht, ob das Juden waren, ob das messianische Juden waren, Christen waren, ob das Muslime waren. Sie haben einfach den Ärmsten der Armen geholfen und viele, viele Leben verändert. Und bis heute gibt es dieses Hotel, American Colony Hotel, könnt ihr mal googeln. Tony Blair hat ein Büro in dem Hotel, weil das ein Hotel ist, an dem immer noch quasi Juden und Muslime sich begegnen und einen Raum haben, an dem sie irgendwie versuchen, Frieden zu leben und Gemeinschaft zu leben über die ganzen Wirren der Politik und der Religion hinweg. Anderen Menschen dienen. Der hat das gelebt. Ein Vorbild für mich, ein Vorbild ähnlich wie Paulus, der ja auch ein krasses Leben gelebt hat und der sagen konnte, ich freue mich auf das Sterben, weil ich eine Perspektive habe, die ist größer. Und in den Kämpfen dieses Lebens und in den Herausforderungen dieses Lebens kann ich eine Erfüllung bekommen, eine Freude behalten, einen Frieden bekommen oder immer wieder zurückerobern, wenn ich die richtigen Entscheidungen im Leben treffe. Deswegen die Frage an dich, willst du diese Entscheidung treffen oder vielleicht wieder neu treffen oder noch tiefer treffen? Mach Jesus so groß du kannst. Sei Jesus so nah du kannst und diene anderen so gut du kannst. Wir haben ein bisschen Zeit, ein paar Minuten Stille oder eine Minute Stille, wo du das nochmal für dich reflektieren, drüber nachdenken, mit deinem Jesus drüber reden kannst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.